Langsam wird's schon langweilig. Schönen guten Morgen am Sonntag und wieder mag ich damit einsteigen, dass es etwas zu feiern gibt. Und sportlich halte ich mich einfach mal neutral. Nein, es geht um das Grundgesetz und ob das auch etwas in einem Gottesdienst zu suchen hat, das finden wir heraus. Und wer könnte das besser beantworten und einschätzen als mein Gast, Bischof Christian Stäblein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittger. Auf Ihre Frage gehe ich gleich sehr gerne ein. Aber erstmal wollen wir richtig starten.
Ja.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
75 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre Demokratie, wie wir sie kennen und damit auch 75 Jahre Frieden. Wenn ich so genau drüber nachdenke, eigentlich ist es gar keine so lange Zeit, aber mir kommt es eben wie immer vor. Aber ich mag nochmal zurückkommen auf meine Einstiegsfrage, Herr Bischof. Was hat das Grundgesetz in einem Gottesdienst zu suchen? Hat es überhaupt was zu suchen oder gehört es da gar nicht hin?
Gleich, lieber Herr Wittger, aber zunächst will ich doch ganz vorsichtig korrigieren. Na? Wir sind hier in Berlin-Mitte, wunderschön, altes Ost-Berlin, wenn ich aus dem Fenster gucke. Und hier wissen Menschen gut, was es heißt, dieses Grundgesetz vor knapp 35 Jahren erkämpft zu haben. Also 75 Jahre, aber auch 35. Es gibt zwei Traditionen in Deutschland. Und ich sage das auch, weil das mit der Herkunft extra im Grundgesetz drinsteht. Niemand soll wegen der Herkunft benachteiligt werden. Und das ist eine eminent wichtige Frage. Und ob das nicht immer noch so ist, dass der Lohn im Osten etwa geringer ist als der im Westen und ob die einen nicht die anderen immer noch übersehen und übergehen. Was hat das Grundgesetz in einem Gottesdienst zu suchen? Gute Frage. Dass wir ein Grundgesetz haben, das an vielen Stellen den guten Geist christlicher, jüdisch-christlicher Überzeugung atmet, das wird man dann doch gut sagen können. Also gleiche Würde für alle Menschen. Der erste Satz des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, sage ich, weil vor Gott alle Menschen die gleiche Würde haben, von ihm verliehen. Das ist doch eine Tradition, ganz eindeutig. Und das kann man auch feiern.
Es läuft seit Freitag das große Fest der Demokratie im Regierungsviertel. Und ich frage mich, ob das auch so ähnlich ist wie mit Pfingsten. Hey, cool, es gibt was zu feiern, essen, trinken, gute Musik. Aber worum geht es dabei eigentlich? Wird vielleicht gar nicht so klar.
Ach doch, also ich denke schon. Nun gehöre weder ich noch die Kirche zu den Organisatoren, das will ich einmal deutlich sagen, aber ja, es gibt so viele Angebote, Diskussionsforen, Ausstellungen, Treffen mit Politikerinnen und Politikern und so weiter. Also da muss man eigentlich jetzt schon sehr bewusst weggucken, um nicht mitzubekommen, was hier gefeiert wird. Aber ich glaube, ich weiß schon auch, was Sie meinen. Feiern ist gut und wichtig, aber es darf natürlich dabei nicht stehen bleiben. Demokratie muss immer wieder neu erarbeitet werden, ist nicht selbstverständlich, muss sich tatsächlich auch bewähren. Und ich denke, das spüren wir in dieser Zeit ganz besonders. Und das andere, lieber Herr Wittge, will ich dann doch auch noch anfragen. Na? Pfingsten, weiß man doch auch, was wir feiern, oder?
Ja,
also, weil Sie das so sagen, die Gabe des Heiligen Geistes, die Gegenwart von Glauben und Gemeinschaft, die Gegenwart von Hoffnung, da muss man jetzt auch schon sehr weggucken, um das nicht zu sehen, oder?
Natürlich, Achtung, Ironie, das weiß jeder. Jeder weiß das, wenn wir auf der Straße eine Umfrage machen, weiß das jeder sofort zu beantworten. Ja. Welche Rolle spielt die Kirche bei diesem Fest der Demokratie? Also um das hochzuhalten oder zu stärken?
Also ich würde sagen, insgesamt, wir sind dafür da, um das Leben von innen, um dafür zu sorgen. Die Demokratie, wie jedes Gemeinwesen, lebt ja davon, dass sich Menschen in ihr engagieren und für andere auch einstehen. Zivilgesellschaft nennen wir das. Menschen, die sich in Sachen, ich sag mal, in Sachen Sinn engagieren und das auch organisieren, die Sinn geben und die stiften gehen in jeder Hinsicht, gerade auch für Menschen, die das brauchen und die unsere Hilfe, unsere Unterstützung brauchen, das ist wichtig. Das ist im Grunde die Voraussetzung jeder Verfassung, dass sie sich den Sinn, das Fundament, auf dem sie steht, das kann sie sich nicht selbst geben. So ist das mit dem Grundgesetz auch. Und da ist dann der Punkt, wo wir als Kirche, glaube ich, sehr gefragt sind.
Schön, die Aufforderung, stiften zu gehen. Gehen Sie stiften. Sinn stiften. Auch wenn wir jetzt so viel vom Feiern der Demokratie und des Grundgesetzes gesprochen haben. Ich bin mir doch sicher, auch kirchlich gibt es heute bestimmt wieder etwas zu feiern. Was haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sich denn über die letzten paar hundert Jahre für heute einfallen lassen?
Ja, ist so.
Genug Bedenkzeit hatten Sie.
Ja. Das Fest Trinitatis steht heute auf dem Programm. Ah, okay. Also die Feier der Dreieinigkeit oder der Dreifaltigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sagen wir ja jede Woche, sage auch ich jede Woche hier, ist aber nichts, was so jetzt also unter dem Stichwort Trinität in der Bibel steht, muss man ehrlich zugeben, ist ein sogenanntes Ideenfest, wobei der Ausdruck auch komisch ist. Es ist ja keine Idee, dass Gott dreifaltig oder dreieinig ist, sondern es ist eine Erfahrung, dass er auf verschiedene Weise erscheint und wirkt, dass er der Schöpfer ist, dass er der Erlöser ist, der in Christus ganz da ist, der eine und derselbe und eben jener Geist, der das alles in uns lebendig macht, der Heilige Geist. Drei in eins, einer nur in drei Weisen. Trinitatis, alle Sonntage danach, Sie wissen schon, lieber Herr Wittke, alle Sonntage danach zählen wir danach. Also bis zum 3. November haben wir jetzt Sonntage nach Trinitatis.
Ich traue mich ja kaum, das nachzufragen, aber sagen Sie mal, wo kommen die Falten her?
Die Falten?
In der Faltigkeit.
Ah, bei drei Faltigkeit.
Im Begriff.
Na, entfalten ist das. Also so entfaltet sich Gott. Dieser eine Gott entfaltet sich auf drei verschiedene Weisen. Nämlich Schöpfer, Erlöser und Geist.
Die dreifache Entfaltigkeit. Okay. So, dann schlagen wir heute mal wieder das große Buch auf. Ja. Und das ist jetzt nicht das Grundgesetz, was damit gemeint ist. Das ist ja auch gar nicht so dick, sondern die Bibel. Die ist dick und die ist an manchen Stellen ja auch so etwas wie eine Grundgesetzgebung. Wir kommen zur Bibelstelle.
Ja, und die steht heute im Evangelium von Johannes im 3. Kapitel und ist, da kann ich jetzt bei Ihnen gut anschließen, eine spannende, aber sehr fundamentale Geschichte.
Ah ja, okay.
In diesem Fall ist es ein Gespräch von Jesus mit einem seiner Geschwister, mit dem Juden Nikodemus, ein Pharisäer, also einer aus der Gruppe von
Geschwister?
Ja.
Jesus hat Geschwister?
Na, also erstmal hat er auch leibliche Geschwister, in der Tat, war kein Einzelkind. Aha. Aber hier meine ich jetzt seine jüdischen Geschwister, der Jude Jesus und sozusagen sein Volk, die Geschwister aus seinem Volk, Juden und Jüdinnen. Und in diesem Fall eben Nikodemus, einer aus der Gruppe der Pharisäer. Und da will ich auch noch dazu sagen, es gibt viele, die nehmen an, dass Jesus selbst auch eine Weile Pharisäer gewesen ist, jedenfalls dieser Gruppe ganz, ganz nahe gestanden hat, sind sozusagen seine Allernächsten. Deswegen wird mit ihnen auch viel Streit überliefert. Der entsteht ja aus einer besonderen Nähe heraus, nicht aus einer besonderen Entfernung. Bei Paulus, dem Apostel, später ist man sich ziemlich sicher, dass er auch zu den Pharisäern gehört hat. Jetzt aber kein Streit, sondern ein Gespräch. Johannes, 3. Kapitel. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen?
Da ist er ja wieder, mag ich anfangs auf jeden Fall sagen. Jesus ist wieder da.
Ja.
Also der war für mich irgendwie so gedanklich und gefühlt irgendwie auch von den Feierlichkeiten erstmal so, also weg. Ne? Mhm. Also Ostern und dann wieder auferstanden, aber dann Himmelfahrt und dann fing so, also hat sich so
auf. Verstehe ich gut.
Und jetzt ist er wieder da.
Und ist auch irgendwie auch was Schönes. Ne? So eine Geschichte, ich sage jetzt mal fast wie mitten aus dem Leben. Man hört natürlich dann auch, wenn man sie liest, das ist ja eine sehr fundamentale Lebensfrage. Wie kann man neu anfangen im Leben? Kann man neu anfangen im Leben? Ich übersetze das jetzt mal so, dieses von neu geboren werden, kann das Leben nochmal von vorne anfangen? Geht das überhaupt? Mhm. Und was braucht es dafür? Also, aber wir sind mitten im Leben drin jetzt wieder. Mhm. Ja.
Also, aber nur mal so von der Chronologie her, also Jesus ist ja jetzt nicht wieder zurück, sondern das sind Geschichten, als er noch gelebt hat. Ne? Das ist jetzt
Wir sind jetzt mitten in seiner Wirkungszeit, die ja wahrscheinlich historisch ziemlich kurz gewesen ist. 1 bis 3 Jahre, sagt man, hat er sozusagen als Wanderprediger tatsächlich so gewirkt mit den Wundern und all dem, was wir dazu kennen. Und eben ganz viele Gespräche. Mhm. Eines davon haben wir hier.
Mhm. Und dann finde ich aber den Übergang ganz schön von Pfingsten, von dem Geist, was wir eben auch nochmal hatten. So, der wirkt eben, und hier wird er ja auch schon angesprochen, der Geist, der wirkt. Also du kannst mit dem Geist neu geboren werden, weil der Nikodemus, der fragt ja so richtig nach, hey, wie soll es denn funktionieren? Soll ich wieder in den Leib der Mutter irgendwie rein? Das funktioniert doch nicht. Wie soll ich wieder neu geboren werden? Aha, das ist eine geistliche Geburt, die Jesus da anspricht.
Genau.
So, und da mag ich meine fast schon Standardfrage stellen, die auch bei Pfingsten, wie gelingt es? Also wie schaffe ich das? Auch wie fühlt sich das an für mich? Ja. Wann habe ich dieses Gefühl, kriege ich dieses Gefühl, wieder neu geboren zu sein?
Ja, und ich würde es nochmal in meine Sprache setzen, sozusagen eine Identität oder eine fundamentale Existenz ganz in diesem Geistlichen, in diesem Glauben an Gott, in seinem Vertrauen zu mir zu haben. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wir laufen ja alle mit bestimmten Sätzen, mit denen wir geboren oder in die wir irgendwann hineingewachsen sind durch unser Leben. Oft auch ganz negative Sätze.
Die heißen ja auch Glaubenssätze.
Glaubenssätze, und die manchmal sehr harte Sätze für die Menschen sind, weil es gibt ja Menschen, die laufen ihr ganzes Leben durch die Welt mit dem Satz, du bist eigentlich nicht gewollt. Dann gibt es irgendwelche Geschichten aus der Familie heraus, wo für sie in ihrem Leben sozusagen ganz fest von Geburt her ist, gewollt warst du nicht. Du warst dann zwar irgendwie da, aber deine Eltern wollten was anderes oder wie auch immer. Manchmal sitzt das ganz tief in Leuten. Mhm. Und dann gibt es hier diesen einen, der sagt, du bist gewollt, du bist geliebt und das ist stärker als alles andere. Und Wasser und Geist, naja, das ist eine andere Variante für, wir würden sagen, Taufe.
Ach so, also das ist Wasser. Mhm.
Ich sag mal so, viele Menschen sagen, Blut ist dicker als Wasser und meinen damit sozusagen Herkunft und Familie ist immer viel stärker als alles andere. Hier sagt Jesus, Geist ist stärker als Blut. Geist ist sozusagen das, Gottes Geist und Gottes Zuspruch ist stärker als alles andere, was dir im Leben begegnen kann. So kannst du neu anfangen und das, jetzt habe ich das ja für fundamentale Sätze gesagt und für die Taufe, aber das gilt für jeden Tag. Du kannst immer neu anfangen, genau mit diesen Worten Jesu, du bist gewollt.
Wie stark.
Ja.
Also wie stark. Also ich mag das wirklich nochmal, also ich mag jetzt gar nicht schon wieder in die nächste Musik irgendwie übergehen, weil dann ist es schon wieder irgendwie weg.
Ja, und dann kommt ja auch das Nächste dazu, wenn wir jetzt noch einen Moment dabei verharren.
Gerne.
Du kannst es nicht selber machen. Dann kommt dieser andere Spitzensatz in diesem Text, den ich gerade gelesen habe. Der Geist weht, wo er will. Und du kannst nicht machen, wo er weht. Also, und das meint ja genau, dass dich das erwischt, dass du das hörst. Das ist ein solches Geschenk. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache das jetzt mal für mich. Ich sag mir das mal und dann ist das schon anders. Sondern das ist genau das, wonach sie mich ja auch manchmal fragen, wie kommt der Glaube denn zu mir? Mhm. Du kannst nicht anders als so von Neuem geboren werden und das macht der Geist und der weht, wo er will. Und wir staunen und freuen uns daran, dass er für uns ist.
Aber ist das nicht auch ein bisschen schade? Das passt wieder nicht so in unsere Zeit. Ne? Wir wollen ja alles eigentlich selbst so in der eigenen Hand haben und das können wir nicht. Wir können unsere Glaubenssätze nicht selbst verändern.
Schade ist das. Da haben Sie recht, wir können unsere neuen Glaubenssätze aber einüben, das glaube ich schon. Mhm. Wir können sie sozusagen lernen und hören immer wieder. Und dass er weht, wo er will, dieser Geist, das bewahrt uns vor allem davor zu glauben, wir könnten es machen. Mhm. Aber es ist keine Einschränkung im Blick darauf, wo dieser Geist überall weht.
Ich finde das so interessant, Herr Bischof, weil wir heute schon so viel über Demokratie gesprochen haben, dass es in der Demokratie ganz wichtig ist, miteinander zu streiten. Mhm. Und bei vielen, vielleicht sogar den meisten, wird Streit ja eher als etwas Trennendes angesehen. Dabei ist das Streiten an sich ja nicht das Trennende, sondern vielleicht die Ausgangsposition mag trennend sein, aber das Streiten ist ja dann eigentlich schon der erste Schritt aufeinander zu, also Richtung Verständigung. Ja. Also wenn man im wahrsten Sinne des Wortes wohlwollend miteinander streitet, also ringt um die beste Lösung. Und dass es nicht immer die eine beste Lösung für alle gibt, ist ja irgendwie auch klar. So schade, so bitter, so traurig, dass es immer noch so viele Menschen auf der Welt geben muss, die darunter leiden müssen, das eben nicht wohlwollend. Und das wäre für mich demokratisch, wohlwollend gestritten wird, sondern nur versucht wird, seine eigene Position irgendwie machtvoll durchzusetzen. Willkommen zur Fürbitte für den heutigen Sonntag.
Gott, wir danken dir für die Freiheit, in der wir leben, für das Miteinander, für die Suche nach Wegen der Gerechtigkeit. Zeig uns, was dran ist für eine bessere Welt, für deine Welt. Gott, wir bitten dich um ehrliches Gutes, füreinander Dasein, miteinander streiten, füreinander Dasein der Generationen, jung und alt, gib Respekt und Achtung. Wir bitten dich um fairen Streit der Meinung, um leidenschaftliches Eintreten für Vielfalt. Wir bitten dich, Gott, für die Verantwortlichen in Politik, in Wirtschaft und Gesellschaft, dass sie weise und mutig, ehrlich und fröhlich sein können. Gib Respekt, bewahre vor Gewalt, lass uns dafür sorgen, dass Angst und Bedrängen nicht zum politischen Geschäft werden. Wo die Angst regiert, endet das Miteinander. Und auch die Demokratie. Gott, miteinander fängt immer neu an, wird von neuem geboren durch ein gutes Wort und ein offenes Ohr. Schenk uns das. Wir danken dir, dass du uns hörst.
Amen. Eigentlich wollte ich ja das jetzt, Herr Bischof, mit dem Augenzwinkern fragen, ob Sie vom Heiligen Geist von der letzten Woche zu Pfingsten etwas eingefangen haben und, keine Ahnung, aufbewahrt haben, was Sie jetzt wieder rausholen könnten, wie Berliner Luft in Glasflaschen, wird ja tatsächlich verkauft. Aber ich meine jetzt keine Alkoholgeiste, Brombeergeiste oder so. Aber wie gesagt, wäre eh nur mit einem Augenzwinkern gedacht gewesen. Lassen Sie uns lieber am Segen nippen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Und zufrieden, Herr Bischof? Ja. Und da meine ich jetzt mal nicht das Grundgesetz, sondern doch nochmal den Sport. Ja. Geht der Pokalsieg für Bayer Leverkusen in Ordnung?
Also ich denke schon. Mir haben sie auch am letzten Mittwoch ein bisschen leid getan, ja, bei der Finalniederlage. Und insofern, ich finde das gut, jetzt das Double. Es ist doch gut, dass mal jemand anders als die Bayern hier den Fußball bestimmt. Ich glaube, allen tut das gut im Sport, dass man nicht vorher immer weiß, wer gewinnt. Und diese Saison ist es Bayer Leverkusen.
Und da schreibe ich sofort. Angenehmen Start wünschen wir Ihnen, einen erfolgreichen Start in die neue Woche.
Eine gute, eine gesegnete, frohe Woche.